Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Es gibt ja auch heute durchaus Menschen, die glauben, sie hätten in einer ein paar Jahrhunderte zurückliegenden Zeit ein interessanteres Leben gehabt und spielen derlei dann gern mal so auf Mittelaltermärkten nach. Wobei da wohl einiges, was essentiell zum Leben früherer Zeiten gehörte, gern weggelassen wird. Der britische Historiker und Romancier Ian Mortimer, der hat sich gefragt, wie wohl Shakespeares Zeitgenossen gelebt haben, damals in England also, und darüber ein Buch geschrieben. Das ist jetzt in der Übersetzung von Karin Schuler auf Deutsch erschienen. Shakespeares Welt heißt es, so lebten, liebten und litten die Menschen im 16. Jahrhundert. Volkert Wildermuth hatte es gelesen. Ian Mortimer nimmt uns mit also auf eine Zeitreise in dieses 16. Jahrhundert. Wie macht er das?
Ja, also er geht einfach ganz nah dran an den Alltag der Leute, und zwar an den Alltag sowohl der Bettler als auch der Barone. Er beschäftigt sich mit den wichtigen Fragen. Was haben die gegessen? Wie haben die sich angezogen? Gar nicht so einfach, erfährt man dann. Und er guckt, wie hat das Land ausgesehen? Da gab es zum Beispiel viel mehr Weiden als im Mittelalter, weil die Schafzucht geboomt hat, und da hat man eben die Wälder abgeschlagen. Und er sagt, wie ist es, wenn man als Zeitreisender hinkommt und meint, ich glaube, als erstes werden einem die Gerüche in den Städten aufheulen. Nach ein paar Tagen allerdings ist es eher die Unsicherheit im Leben. Denn dieses Leben, das kann im 16. Jahrhundert sehr schnell vorbei sein. Hungersnöte waren da gang und gäbe, die Pest gab es. Und auch wenn man die falsche Glaubensvorstellung hat, dann konnte man sehr schnell am Galgen landen. Und auch das änderte sich von Jahr zu Jahr und von Region zu Region.
Woher weiß er das alles?
Ja, das wäre natürlich einfach, wenn man anrufen könnte im 16. Jahrhundert und sagen, okay, wie sieht's beim Statistischen Bundesamt aus? Solche Statistiken gibt's zum Teil. Über Steuerbücher weiß man da was, über die Größe der bewaffneten Bevölkerung, die da aufgestellt werden musste. Da gibt's natürlich Informationen, und die fasst er auch zusammen. Also man erfährt zum Beispiel, London hatte damals 200.000 Einwohner, die nächstgrößere Stadt nur 15.000 Einwohner. Das war damals Norwich, also sehr zentralisiert. Solche großen Daten findet er natürlich vor in den Geschichtsbüchern, aber die vielen Details, die kann er im Grunde nur aus lauter kleinen Puzzlesteinen zusammensetzen. Und deshalb fügt er dann Zitat nach Zitat, um zum Beispiel klarzumachen, was hat eine Magd verdient. Da gibt es eben nicht einen Tarifvertrag, in dem man das nachschauen kann, sondern sagt er konkret, diese Magd hat bei diesem Baron so und so viel gekriegt, und dann in einem anderen Bezirk war es so und so viel, und damals hat das Brot etwa diesen Preis gehabt, und daraus kann man dann zusammensetzen, wie jetzt was diese Magd wirklich zur Verfügung hatte. Und diese Details, die muss man sich dann eben so ein bisschen auch erarbeiten. Das wird dann manchmal etwas ausführlich, finde ich. Aber man kommt eben auch wirklich sehr nah dran an das Leben der Leute.
Das klingt spannend. Diese ganzen kleinen Episoden. Lernt man denn auch etwas über die Geschichte Britanniens?
Die große Geschichte, die blendet er jetzt aus. Also ich meine, damals gab es ja den Kampf gegen die spanische Armada. Francis Drake ist um die Welt gefahren. Mary Queen of Scots wurde hingerichtet, weil sie einen Komplott gegen Elisabeth gemacht hat. Das alles blendet er aus. Er sagt, vielleicht besser fahren sie nicht in diesem Jahr, im 16. Jahrhundert, da war gerade eine Hungersnot, sondern er konzentriert sich wirklich auf das Kleine, was man sonst eben nicht erfährt. Und da gibt es eine Menge Sachen, die wirklich faszinierend sind. Zum Beispiel ist das die Zeit, in der der Buchdruck wirklich billig wird. Und das heißt, es gibt jede Menge Selbsthilfebücher, und die Leute hatten wirklich diese Vorstellung, dass sie auch ja gesellschaftlich aufsteigen könnten. Was im Mittelalter, da wurde man geboren, wie man war, das ist im elisabethanischen Zeitalter anders. Und da gab es diese Selbsthilfebücher, und da musste man zum Beispiel auch in Kleidung investieren. Denn wenn man aufsteigen wollte, musste man zuerst was hermachen, bevor einen die Leute ernst gemacht hat. Lauter solche Details erzählt er. Er sagt, auch die Gebräuche, die damals galten, zum Beispiel als Mann, musste man immer einen Hut aufhaben, außer in der Kirche, und wenn nebendran jemand uriniert hat. Die Diener mussten auch, wenn das Pferd des Herren pisste, mussten die ihren Hut absetzen, und solche Dinge muss man eben beachten, wenn man in diesem Zeitalter unterwegs ist. Also da gibt es viele Details, die sind wirklich spannend, und in manchen Dingen wirken die Leute sehr fremd und in anderen auch sehr modern.
Wenn ich diese Geschichten höre, dann fühle ich mich doch sehr auf die britischen Inseln der Gegenwart versetzt. Versteht man denn die Briten? Also es ist einfach dieses Schräge, ne? Aber das ist ja ernst gemeint gewesen, das ist der Unterschied zu heute. Versteht man denn auch die Briten etwas besser, wenn man dieses Buch gelesen hat?
Also die Briten des 16. Jahrhunderts, ich glaube, die sind uns genauso fremd wie die Deutschen des 16. Jahrhunderts. Also die Religion zum Beispiel, ist im Grunde das, was einem am fremdesten erscheint. Wie wichtig das wirklich im täglichen Leben für jedermann war. Und da, wie sich der Staat da auch langsam einmischt. Also man musste richtig Strafe zahlen, wenn man am Sonntag nicht in die Kirche geht. Und die Fastenregeln, auch da gab es Strafen. Und Elisabeth hat gesagt, ihr sollt nicht nur am Samstag fasten, sondern auch am Mittwoch, und zwar einfach, weil sie wollte, dass die Leute mehr Fisch essen und die Fischerei gefördert wird. Also diese Verknüpfung von Staat und Kirche, das ist was, was einem doch sehr fremd vorkommt. Aber in anderen Hinsichten ist es auch wirklich schräg. Also der Alchemist John Dee, der hat versucht, mit Science, mit Engeln in Kontakt zu treten. Und die haben ihm dann befohlen, er soll mit seinem Freund die Ehefrauen tauschen. Er hatte nochmal nachgefragt und der Engel hat das bestätigt auf diesem Science-Brett. Und dann haben die tatsächlich sozusagen engelabgesegneten Ehebruch begangen. Also das wirkt dann schon etwas schräg, aber es wirkt einem auch sympathisch und man kann auch wirklich sagen, wie viel gelitten wurde. Und dann leidet man eben auch mit, wenn man erfährt, wie damals die Medizin funktioniert hat. Also es ist hochspannend, finde ich.
Und welche Rolle spielt nun Shakespeare? Schließlich heißt das Buch so, Shakespeares Welt. Kommt der vor in diesem Reiseführer ins 16. Jahrhundert?
Ja, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, deshalb habe ich mir das Buch ausgesucht, weil ich Shakespeare einen ganz tollen Dichter finde und ich dachte, da erfahre ich wirklich auch viel von ihm und es würden ganz viele Zitate. So ist es leider überhaupt nicht. Shakespeare wird natürlich zitiert, er ist der größte Dichter dieser Zeit, aber sehr sparsam. Und wenn man den englischen Titel anguckt, dann ist da von Shakespeare auch nicht die Rede. Dann heißt das, es ist ein Führer für den Zeitreisenden ins 16. Jahrhundert. Also das ist im Grunde der einzige Kritikpunkt, den ich habe an diesem Buch, dass man so wenig von Shakespeare erfährt. Aber man kann dann ja auch Shakespeare lesen. Ian Mortimer schreibt, die Menschen des 16. Jahrhunderts, sie fürchteten sich, sind aber gleichzeitig euphorisiert und in Liebe entbrannt. Und das ist ja wirklich was, was man bei Shakespeare nachlesen kann. Also man kann sich erst diese Welt erobern mit Ian Mortimer und dann muss man halt doch zu den Sonetten greifen oder zu Macbeth oder zu den verschiedenen Komödien, die er geschrieben hat. Also ich denke, das beides zusammen, das macht einen guten Reiseführer für das 16. Jahrhundert in England aus.
Unser Kritiker Volkert Wildermuth über Ian Mortimers Buch Shakespeares Welt. So lebten, liebten und litten die Menschen im 16. Jahrhundert. Karin Schuler hat es aus dem Englischen übersetzt. Bei Piper erschienen, 496 Seiten, 25 Euro kostet der ganze Spaß. Finden Sie natürlich im Netz, in unserer App DLF Audiothek.